Gehen wir. Jetzt sage ich also auch noch einmal, was Herr Mugato macht. Unterrichtet ebenfalls Philosophie, Geschichtsphilosophie als Schwerpunkt an der Universität Trieste. Es hat das wahrscheinlich einzige Buch, es gibt natürlich Aufsätze, aber das wahrscheinlich einzige Buch, das speziell mit diesem Principle of Charity behandelt, veröffentlicht vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 2 Jahren, glaube ich.
Nee, das war vor einem
Jahr. Oder vor
knapp vor einem Jahr, also das war also mit, nicht mal vor einem Jahr.
Und ich bitte Sie um Ihr. Das Buch ist in Italienisch, der Vortrag auf Deutsch.
Der Versuch auf Deutsch vorzutragen. Vielen Dank. Ich möchte auch zunächst was bitten. Und zwar möchte ich die Anwesenden bitten, zu mir massiv karitativ zu sein, wegen meiner unvermeidlichen Sprachfehler und, wie ich hoffe, vermeidbaren Denkfehler. Der Titel meines Referats lautet Dialektik der Verständigung und Prinzip der Nachsicht. Nach einigen einleitenden Bemerkungen werde ich versuchen, die Hauptpunkte des sogenannten Principle of Charity, Prinzip der Nachsicht, umzuweisen und dann etwas über die Methodologie des Verstehens und des Miteinander-Kommunizierens sagen. Es geht mir hauptsächlich darum, Zusammenhänge in der heutigen philosophischen Diskussion über Interpretationsprinzipien zu illustrieren, aufzustellen. Ich habe gerade gehört, das wird auch von mir erwartet. Also ich fange an mit einigen einleitenden Bemerkungen. Alle Menschen streben nach von Natur nach Wissen, lesen wir bekanntlich im ersten Buch der Metaphysik des Aristoteles. Er hätte hinzufügen können, und nach Verstehen. Im Allgemeinen genügt es uns nicht zu wissen, dass dies und das der Fall ist, dass das und das geschehen ist, dass jemand das und das gesagt hat. Wir wollen es verstehen. Wir möchten verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind, aus welchem Grunde jemand gehandelt hat, was bestimmte Äußerungen bedeuten. Wiederum Aristoteles behauptet in einer anderen Schrift, dass wir uns freuen, wenn wir meinen, wir haben eine Struktur, eine Logik, in Anführungsstrichen, in unserer Welt entdeckt, erblickt. Und das gilt, auch wenn es in einem Forschungsbereich erfolgt, der sekundär unbedeutend zu sein scheint. Das gilt umso mehr für das, was wir für wichtig und bedeutend halten. In Bezug auf einen Text, auf einen Gesprächspartner, vollzieht sich die Suche nach der Sinneinheit des Diskurses durch eine Antizipation von Sinn, durch die Ausarbeitung eines Vorentwurfs, der beständig von dem her revidiert wird, was sich beim weiteren Eindringen in den Sinn ergibt. Das primäre Ziel aller Verständigung ist das Einverständnis in der Sache, sich in der Sache zu verstehen. Der hermeneutische Zirkel von Ganzen und Teilen besteht wesentlich in der ständigen Bewegung des Vorverständnisses und der Rückwirkung des jeweiligen verstandenen Sinnes auf den Interpreten bzw. Gesprächspartner. All dies ist sehr wohl bekannt, zumindest seit Gadamers Ware und Methode. Genauso fest steht es auch, genauso unumstritten ist, dass das Feingefühl, die Erfindungsgabe und der Scharfsinn des Interpreten eine wichtige, ja entscheidende Rolle in der Interpretation, in der Praktiken der Interpretation spielen. Die Methode, Methodos der Interpretation ist nicht gleich eine in allen Details klar umrissenen Prozedur, also Zum Verstehen steht uns kein Algorithmus zur Verfügung. Und das nicht nur, weil gerade die Aufmerksamkeit auf die Details eines Textes und einer Rede oft erlaubt, den Sinn der Sache in der Sache zu erschließen, sondern auch und vor allem, weil die Interpretation eine Leistung des einzelnen Subjektes ist, der sozusagen berufen, gefordert wird, selbst den sachangemessenen Weg, odos auf Griechisch, zum Verstehen zu finden. Und dies durch die Mobilisierung seiner Fähigkeit, seiner Fertigkeit zur Kritik, also etymologisch mit Unterscheidungen umgehen zu können. Darauf gehe ich später nochmal ein. In unserer Denktradition sind verschiedene Interpretationsregeln, Interpretationsprinzipien formuliert worden, die dem jetzt angedeuteten Begriff von Methodos gemäß das Ziel haben, nicht die Gelingung der Interpretation, der Verständigung, im Allgemeinen der Kommunikation zu garantieren, wohl aber das Sich-Einander-Verstehen zu erlauben, zu ermöglichen. Interpretationstheorie, Interpretationsprinzipien, das ist ein weites Feld. Mit einem inzwischen geläufig gewordenen Ausdruck können wir sie als Prinzipien der wohlwollenden Interpretation bezeichnen. In diesem Zusammenhang haben die Begriffe Billigkeit und Nachsicht in der heutigen Philosophie große Karriere gemacht. Die Billigkeit, auf Griechisch Ekeikeia, Equitas, Fairness, auf Englisch, das Billige gehört bekanntlich zum Rechten. Es setzt Letzteres voraus und revidiert es in den konkreten Situationen, in denen das festgeschriebene Recht nicht adäquat ist. Inhaltlich zeichnen sowohl Billigkeit als auch Nachsicht denjenigen aus, der die Besonderheiten und Probleme einer gewissen Situation versteht und wohlwollend von formal korrekten, aber intuitiv falschen Verhalten abweicht. Hier geht es um die Bedingungen der Möglichkeit von Verstehen und Interpretation. Da der Begriff von Billigkeit aus dem Bereich der praktischen Philosophie stammt, können wir für das gesamte Spektrum der Prinzipien der wohlwollenden Interpretation, Prinzipien, Grundsätze, Axiomen, transzendentale Bedingungen, Präsuppositionen und so weiter, auch den Begriff von Präsumption wählen. Dieser Begriff ist sozusagen zu Hause sowohl im Recht als auch in der Argumentationstheorie sowie in der informellen Logik und Methodologie. Im Recht spricht man von Unschuldsvermutung, also von der Präsumption der Unschuld. Sie besagt, dass wir zum rechtlichen Nachweis der Schuld von der Unschuld des Angeklagten auszugehen ist. Die Autoren haben von Anfang an unterstrichen, dass es sich bei der Anwendung von Nachsichtsprinzipien nicht einfach um eine Option handele, die allein durch Nächstenliebe oder Menschenfreundlichkeit motiviert wäre. Solche Prinzipien, Charity-Prinzipien, werden vielmehr als ein unverzichtbares Element der Interpretationsmethode angesehen. Die Interpretationsprinzipien der Billigkeit und der Nachsicht, die in unserer Denktradition in der deutschen Aufklärungshermeneutik und in zeitgenössischer, kontinentale und angelsächsischer Sprachphilosophie verwendet werden, weisen trotz ihrer genetischen Getrenntheit große Ähnlichkeiten auf. Der Ausdruck Principle of Charity wurde von Wilson, der heute fast unbekannt ist, in einem 1959 erschienenen Arbeit eingeführt. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Wilson seine Vorgänger wenigstens zum Teil kannte. Wilson prägte seine Fassung des Principle of Charity im Kontext der Frage um die Natur von Einzeldingen, Individuals. Die Frage lautet, wie können wir entdecken, welche Bedeutung eine Person einem gegebenen Namen zuschreibt, als Exemplifizierung? Fangen wir mit einem Beispiel von Wilson. Welches Einzelding wird durch den Namen Julius Caesar in der Sprache von Charles bezeichnet? Dazu sollen wir die folgenden Annahmen machen. A. Wir wissen, welche Bedeutung Charles mit anderen Ausdrücken als Caesar verbindet. B. Wir wissen nichts über die römische Geschichte. Charles äußert die folgenden Behauptungen, in denen der Name Caesar vorkommt. Erste Behauptung. Caesar eroberte Gallien. Zweite. Caesar überquerte den Rubikon. Vierte. Caesar wurde an den Iden des März ermordet. Vierte. Caesar war mit Boadicea verheiratet. Wir gehen davon aus, dass es genau ein Individuum gibt, welches die fraglichen Eigenschaften besitzt. Unter der Voraussetzung, dass wir einzelnen Behauptungen Wahrheitswerte zuordnen, stellen wir uns dazu vor, wir führen eine empirische Untersuchung durch, bei der alle Einzeldinge des Universums untersucht werden. Dabei gelangen wir zu Prasutagus, dem Ehemann von Boadicea. Wenn wir annehmen, das Wort Caesar bezeichnet in Charles' Idiolekt Prasutagus, so wäre die vierte Behauptung wahr, die erste, die zweite und die dritte dagegen falsch. Unter der Annahme, C bezeichnet den historischen Julius Caesar, entpuppen sich die ersten drei Behauptungen als wahr und nur die vierte als falsch. Diese letzte Deutung ist nach Wilson deshalb vorzuziehen. In allen solchen Fällen handeln wir unter impliziten Berufen, sagt Wilson, eines sogenannten Prinzips der Nachsicht. Wir wählen als Designatum dasjenige Einzelding aus, das macht die meisten Behauptungen von Charles wahr. In diesem Fall ist es das Einzelding Julius Caesar. Wie wir ohne weiteres feststellen können, handelt sich bei Wilson um ein Wahrheitsmaximierungsprinzip, das bei der Interpretation von singulären Termini sowie von Prädikaten angewandt wird. Quine hat den Terminus Principle of Charity bereits ein Jahr später von Wilson übernommen, im Kontext einer Theorie der Übersetzung von Grund auf. Die Rolle, die das Prinzip in Davidsons Philosophie spielt, darüber haben wir schon was, also sehr Wichtiges gehört. Ich möchte noch was hinzufügen, aber zunächst Gadamer. Trotz der Ablehnung des Methodendenkens der modernen Wissenschaft und der Abweisung der Kunstlehre des Verstehens als Ziel seiner philosophischen Hermeneutik, hat Gadamer selbst ein allgemeines Verstehensprinzip formuliert und verteidigt. Es handelt sich um den Vorgriff der Vollkommenheit. Er ist eine formale Voraussetzung, sagt Gadamer, die alles Verstehen leitet. Sie besagt, dass nur das verständlich ist, was wirklich eine vollkommene Einheit von Sinn darstellt. Ich habe sie am Anfang skizziert. Kulturelle Fremdheit ist nicht bloß Andersheit, sondern sinnvolle Andersheit. Ohne diese Unterstellung können keine ernsthaften Versuche unternommen werden, den Sinn in der Andersheit zu finden. Neben der formalen Seite hat der Vorgriff auf eine inhaltliche Seite. Es wird nämlich nicht nur eine immanente Sinneinheit vorausgesetzt, vielmehr werde das Verständnis auch von, Zitat, transzendenten Sinnerwartungen geleitet, die aus dem Verhältnis zur Wahrheit des Gemeinden entspringen. Wir haben also mit einem zweiteiligen Interpretationsprinzip zu tun. Gadamer fasst beide Seiten wie folgt zusammen. Zitat: Das Vorurteil der Vollkommenheit enthält also nicht nur die formale, disformale, dass ein Text seine Meinung vollkommen aussprechen soll, sondern auch, dass das, was er sagt, die vollkommene Wahrheit ist. Und den Vorgriff der Vollkommenheit bezeichnet Gadamer als das Axiom aller Hermeneutik. Die inhaltliche Seite des Axioms weist hin auf die vorgreifende Unterstellung der Wahrheit dessen, was im Text oder in der Rede gesagt wird. Man könnte sagen, weist hin auf die Wahrheit des propositionalen Gehalts. Davidson benutzt in seiner Theorie der radikalen Interpretation zumeist den Terminus Principle of Charity. Er vertritt die These von der Unentwirrbarkeit von Bedeutungen und Überzeugungen, allgemein von Bedeutungen und propositionalen Einstellungen. Welche Überzeugungen wir einem Sprecher zuschreiben, hängt davon ab, wie wir seine Äußerung interpretieren. Umgekehrt ist unsere Interpretation seiner Äußerung nicht unabhängig davon, welche Meinungen wir ihm attribuieren. Um das Sprachverhalten einer Person zu interpretieren, müssen wir nach Davidson angeben können, unter welchen Bedingungen sie einen Satz, den sie äußert, für wahr hält. Nun wird ein Satz aufgrund zweier Faktoren für wahr gehalten, aufgrund dessen, was man glaubt und aufgrund dessen, was man mit seinen Worten meint, beziehungsweise wie man seine Worte versteht. Aus der Datenbasis, in diesem Falle der für Wahrhaltensdaten, müssen zugleich zwei Unbekannte erschlossen werden. Eine Theorie der Interpretation muss den Äußerungen Bedeutungen zuweisen und entsprechend propositionale Einstellungen, das heißt Meinungen und Wünschen, zuschreiben. Die Bedeutungszuweisungen und die Einstellung zuschreiben sind wechselseitig voneinander abhängig. Eine Theorie der Interpretation muss das Problem dieser wechselseitigen Abhängigkeit lösen. Nach Davidson trägt das Nachsichtsprinzip zu einer Lösung bei. In zwei der häufigsten Fassungen fordert dieses Prinzip von Interpreten zu unterstellen: a. Dass die Sätze, die jemand für wahr hält, im Allgemeinen in sich und untereinander konsistent sind. B. Dass die Umstände, unter denen die zu verstehende Person Sätze für wahr hält, im Großen und Ganzen Umstände sind, unter denen diese Sätze tatsächlich wahr sind. Also A besagt Konsistenzunterstellung, B Unterstellung von Wahrheit im Großen und Ganzen. A. Der Rede des Gesprächspartners intrasubjektive Konsistenz zuzuschreiben, heißt für Davidson, ihn als ein im Großen und Ganzen rationales Wesen anzuerkennen. Propositionale Einstellungen sind durch einen Einstellungstyp und durch einen propositionalen Inhalt gekennzeichnet. Der Inhalt einer Einstellung ist durch seinen Platz in einem weitläufigen Muster von anderen Einstellungen und der Inhalte festgelegt. Propositionale Einstellungen, einschließlich ihrer Inhalte, bilden derlei Muster aufgrund von logischen und anderen Begründungsbeziehungen, die zwischen ihnen besteht. Demnach ist auch ein Hintergrund von Rationalität konstitutiv für die Möglichkeit falscher Meinungen. Offen bleibt natürlich die Frage, wie viel Rationalität. Mit Czerniak kann man hier von einer Konzeption minimale Rationalität sprechen, im Sinne einer elementaren inferentiellen Fertigkeit, die offene Widersprüche zumeist vermeiden, nicht zulässt. Man kann hier auf Quines Überlegungen zur Übersetzung der außergeologischen Konstanten und zur Kritik an der These von der prälogischen Mentalität hinweisen. Nur ein Wesen, das im Großen und Ganzen rational ist, verhält sich gelegentlich irrational. Wie angedeutet, die intrasubjektive Konsistenz betrifft die Meinungen, die man hat. Meinungen können nur in größeren Bündeln oder Muster zugeschrieben werden. Es gibt sie überhaupt nur in solchen weitläufigen Mustern. Man kann diesen, wie ich das nennen möchte, gemäßigten Überzeugungsholismus auf verschiedenen Wegen veranschaulichen. Es hat keinen Sinn, von einem Wesen zu sagen, es besäße nur genau eine Meinung. Wer eine Meinung hat, hat eo ipso viele damit zusammenhängende Meinungen. Ebenso sinnlos wäre es, zu behaupten, man stimme mit einer Person nur in eine einzige Meinung überein. Die Verworbenheit einer Meinung mit anderen Meinungen wird deutlich, wenn wir uns vorzustellen versuchen, dass die gewohnten Verbindungen zusammenbrechen. Nur bei Personen, bei denen wir zusammenhängende Muster von Meinungen finden können, sind wir zuversichtlich, dass sie überhaupt eine inhaltliche bestimmte Meinung haben. B. Die Wahrheitsunterstellung betrifft direkt den Inhalt der Meinungen. Wie bekannt, ein in sich symbolisch strukturiertes Ganze, eine sich symbolisch strukturierte Menge, ist weder wahr noch falsch, solange es auf etwas nicht bezogen wird. Diese inhaltliche Komponente des Principle of Charity besagt, dass es um die anderen bzw. ihre Meinungen zu verstehen, um demnach mit ihnen kommunizieren zu können, unerlässlich, unumgänglich ist, den Gesprächspartner wahre Meinungen über die Welt, inklusive über sich selbst, zuzuschreiben. Mit anderen Wörtern, es ist unerlässlich zu unterstellen, dass ihre Wahrheitsansprüche, genauso wie die eigenen, nicht systematisch, also meistens uneingelöst bleiben. Das impliziert zudem, dass man zwischen Sein und Schein unterscheiden kann, was sich eigentlich im täglichen Leben zeigt, bezeugt wird. In welchem Sinne redet Davidson oder können wir in diesem Zusammenhang von Wahrheit reden? Der Begriff der Wahrheit, der hier verwendet wird, ist sozusagen ein intuitiver Begriff von Wahrheit, ein prätheoretischer Begriff von Wahrheit. Das können wir mit Kant illustrieren. Was ist Wahrheit? Fragt sich Kant und antwortet, dieser Satz ist nur durch solche Regeln beantwortlich, die schon voraussetzen, dass sich das Wahre vom Falschen unterscheiden kann. Man kann das in Anspielung auf die erste Komponente des Prinzips der Nachsicht wie folgt ausdrücken. Nur wer eine große Menge wahrer Meinungen hat, kann überhaupt eine Meinung haben. Nur wer eine große Menge wahrer Meinungen hat, kann demnach eine falsche Meinung. Das spielt eine Rolle auch hinsichtlich des Gegenstandsbezugs von Meinungen. Falsche Meinungen führen zur Unterbestimmung des Gegenstandsbezugs. Ich kürze etwa. Was passiert denn? Wie können wir mit einem Beispiel umgehen? Wie folgendes Beispiel. Die Alten, und vielleicht einige noch, haben bestimmte Meinungen, sind von bestimmten Dingen überzeugt, die wir normalerweise für falsch halten. Die Erde ist flach, oder bestimmte Meinungen über Sterne, über Sonnensysteme. Aus welchem Grunde glauben wir, dass die Meinungen der Alten und unsere Meinungen sich auf dasselbe beziehen, dass wir somit divergierende Ansichten über dieselbe Sache haben, reden wir von derselben Erde wie die Alten oder nicht? Steht um Gegensatzbeziehung. Die Antwort lautet, weil wir in zahlreichen grundlegenden Punkten, auch was die Sterne angeht, mit den Alten übereinstimmen. Dazu gehören so unspektakuläre Meinungen, wie die, dass Sterne leuchten, dass sie am Nachthimmel zu sehen sind, dass sie weit von uns entfernt sind und so weiter. Das ist weniger trivial, als das prima vista erscheint. Wittgenstein sagt, Zitat, die Worte Sprache, Erfahrung, Welt, wenn sie eine Verwendung haben, müssen eine so niedrige haben, wie die Worte Tisch, Lampe, Tür. Ende des Zitats. Im Allgemeinen kann man so sagen, je größer der Hintergrund wahren Meinungen ist, desto konturierter treten die Irrtümer einer Person hervor. Je kleiner er wird, desto unsicherer und unklarer werden unsere Zuschreibungen. Damit schwindet aber auch unsere Grundlage dafür, in verständlicher Weise einen bestimmten Irrtum zuzuschreiben. Entsprechend gilt, je umfassender der geteilte Hintergrund ist, und das impliziert nicht, dass die Gesprächspartner derselben Kultur und Tradition anhören müssen, desto schärfer tritt eine Nicht-Übereinstimmung hervor. Je kleiner er wird, desto unklarer wird, worin der Dissens bestehen könnte, ob überhaupt ein genuiner Dissens vorliegt. Können wir nicht einen Hintergrund wahrer bzw. geteilter Meinungen voraussetzen, bricht unsere Fähigkeit, verständliche Zuschreibungen zu machen, die uns bei der Beschreibung, Erklärung fremden Verhaltens von Nutzen sein könnten, zusammen. Solche Meinungen, die wir implizit teilen, sind normalerweise allgemeine Meinungen. Zunächst sind die Meinungen zu nennen, die mit den jeweiligen Begriffswörtern verknüpften Stereotypen bilden. Wer beispielsweise das Wort Katzel gelernt hat und die Folge dessen jetzt beherrscht, der hat eine ganze Reihe von Fähigkeiten erworben. Darüber hinaus hat er eine ganze Reihe von Meinungen über Katzen erworben. Er hat eine minimale Laientheorie über Katzen erworben, die Putnam-Stereotypen nennt. Die Putnam-Stereotypen nennt. Ein Stereotyp bildet eine Komponente der Bedeutung eines generellen Terminus. Unsere Stereotypen können auch falsche Meinungen enthalten, zum Beispiel, dass Gold nur gelb ist. Dennoch, die meisten Stereotypen und in der Regel auch die meisten der das jeweilige Stereotyp konstituierenden Meinungen müssen korrekt, also als wahr sein, wenn eine Verständigung über Dinge in der Welt möglich sein soll. Zusammenfassend gesagt, um überhaupt Meinungen zu haben, müssen wir über einen Hintergrund wahre Meinungen verfügen. Es muss Überschneidungen zwischen den stereotypbildenden Überzeugungen des fremden Sprechers und denen des Interpreten geben. Der springende Punkt in Davidson ist, dass wir den Prädikaten der fremden Sprache Prädikate unserer Sprache zuordnen müssen, die wir verstehen. Und mit diesem solchen Prädikat ist ein Muster von Meinungen verknüpft. Die Notwendigkeit eines beträchtlichen Maßes an Nachsicht zeigt sich demnach vor allem bei der Zuschreibung allgemeiner, notionaler Meinungen und bei der Übersetzung bzw. Interpretation von generellen Termini. Man sollte nicht den Fehler begehen, von der richtigen Feststellung, dass jede unserer Meinungen einzeln genommen über die Welt falsch sein könnte, darauf zu schließen, dass alle unsere Meinungen falsch sein könnten. Im Rahmen der Methode der radikalen Interpretation muss von Sätzen über die Bedingungen des Fürbehaltens zu Sätze über Wahrheitsbedingungen übergegangen werden. Nach Davidson nur ein Nachsichtsprinzip in der Form einer Wahrheitspräsumption ermöglicht diesen Übergang. Die irrtümliche Meinung lässt sich nur aufgrund eines Umfeldes wahre Meinungen identifizieren und auch genealogisch erklären. In diesem Zusammenhang folgendes ist unter anderem meines Ansichts zu betonen. Nicht nur im Bereich einer Erstinterpretation, also einer radikalen Interpretation, ist die Verknüpfung von Wörtern und Gedanken mit der Welt greifbar. Das Verstehen der fremden Meinungen, überhaupt das sprachliche Verstehen, impliziert, zeigt, dass immer schon einen gemeinsamen Weltbezug von Sprecher und Interpret vorausgesetzt wird. Wie bekannt versucht Davidson zu zeigen, zu beweisen, dass die notwendige Voraussetzung eines gemeinsamen Weltbezugs nicht nur die relativistische These inkommensurable Welten widerlegt, sondern auch zur Aufgabe der Dichotomie zwischen Begriffsschema und empirischem Inhalt nötigt. Es ist nicht so, dass wir zuerst einsam und alleine Begriffe bilden und dann auf die Welt anwenden, sondern in den Elementarfällen die Anwendung bestimmt den Inhalt des Begriffs. Mit seinem Triangulationsschema hat Davidson versucht, wie ich meine, solche Implikationen zu veranschaulichen. Ausgangspunkt zum Beispiel des Neopragmatismus ist die Kritik an semantischen und epistemologischen Vorstellungen naiv, realistischer oder formalistischer Art. Diese Vorstellungen orientieren sich an einem Dualismus von Sprache als eine formale Struktur und Realität als etwas, das wir in dieser Struktur repräsentieren wollen. Das suggeriert, dass wir über die Wahrheit unserer Sätze durch einen direkten Vergleich mit der Wirklichkeit entscheiden. Die Kritik an solchen Vorstellungen von Abbildung oder Projektion läuft darauf hinaus, dass wir einen sprachexternen Standpunkt, gleichsam die Gottesperspektive, von dem aus wir das Verhältnis zwischen Sprache und Realität beurteilen könnten, nicht einzunehmen vermögen. Wie kann man dann in internalistischer Perspektive kulturübergreifende Kommunikation gedacht werden? Ich glaube, wenn wir anerkennen, dass es so etwa wie einen epistemischen Einklang mit der Welt gibt. Damit meine ich, dass wenn auch unser Zugang zur Welt sich nur im Medium der Sprache und nur durch unseren Begriffsapparat vollzieht, nichtdestoweniger wir in der Lage sind, so viele Fehler wir auch machen mögen, die Welt der Dinge, der Ereignisse, des Gesagten sozusagen zu treffen. Die These, dass unser Zugang zur Welt nicht durch eine verzerrende Linse, die sozusagen sich dazwischen, zwischen uns und der Welt legt, geschieht, gewinnt wieder an Boden in der heutigen Philosophie, wie es mir scheint, erinnert sei nicht nur an Davidson, aber auch zum Beispiel an Putnam. Eine geteilte Welt ist eine intersubjektive Welt und eine intersubjektive Welt ist eine objektive Welt. Objektiv im Sinne einer für uns Menschen zugänglichen Objektivität. Wir können bestimmen, was objektiv ist, nur innerhalb unserer Kommunikationsprozessen und Kommunikationspraktiken. Wie ich das interpretiere, das erklärt auch, warum wir die Welt aus verschiedenen Perspektiven interpretieren können. Und gerade deswegen sind wir auch in der Lage, uns in die Perspektive des anderen zu versetzen, in die Perspektive, unter der der andere seine Meinung gewonnen hat. Also, Fazit, Ziel des Nachsichtsprinzips ist weder Wahrheitsmaximierung noch Wahrheitsminimierung, sondern, könnte man sagen, Optimierung der geteilten wahren Meinungen, Überzeugungen von Sprecher und Interpreten. Bevor wir uns ins Gespräch einlassen, kann es als ein methodologisches Prinzip angesehen werden. Mitten im Gespräch, inmitten der Kommunikation, findet eine durchgängige Anwendung des Prinzips statt. Es ist sozusagen schon immer am Werk. In diesem Sinne, wenn ich richtig interpretiere, spricht Davidson Noly von Rational Accommodation. Der Hinweis auf eine Menge, auf ein System, auf ein Netz von Überzeugungen als implizites Hintergrundwissen, das in der Kommunikation meistens latent bleibt, ist ein gemeinsamer Nenner verschiedener philosophischen Theorien. Dabei kann man Gadamers Begriff von tragendem Einverständnis erwägen, sowie zum Beispiel Habermas Konzeption von der Lebenswelt. Nach Habermas ist die Lebenswelt sprachlich strukturiert. Sie bleibt gleichsam hinter dem Rücken der Beteiligten und bildet jeweils den Kontext von Gesprächen und die Quelle von Kommunikationsinhalten. John Searle, thematisiert Hintergrundfähigkeiten und Hintergrundfertigkeiten und ein Hintergrundwissen, das er mit Computersprache als ein aus Default Position konstituiertes Hintergrundwissen bezeichnet. Sprecher und Interpret müssen eine Menge wahre Überzeugungen haben, wenn Interpretation und Verständigung überhaupt möglich sein soll. Genau in diesem Sinne hat Wittgenstein postuliert, dass zur Verständigung durch die Sprache eine Übereinstimmung in den Urteilen gehört. Es gibt Überzeugungen, die quer durch verschiedene Theorien hindurch relativ stabil bleiben. Sie sind Sätze mit einem gleichsam transzendentalen Sinn oder, wie Wittgenstein sagt, sie sind solchermaßen in all meinen Fragen und Antworten verankert, dass ich nichts an sie rühren kann. Und interessant ist zu erwägen, dass nach Wittgenstein sie sind eigentlich die wichtigsten Aspekte der Dinge. Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge, sagt Wittgenstein, sind durch ihre Einfachkeit und Alltäglichkeit verborgen. Man kann es nicht bemerken, weil man es immer vor Augen hat. Dies betrifft nicht nur Sätze, sondern auch Handlungen. Schon das Thema angesprochen worden. Es handelt sich um die Einstellung des Sich-Verlassens auf die Wahrheit gewisser Sätze, die vom ganzen System unseres Denkens und Handels meist implizit vorausgesetzt werden. Nochmals Wittgenstein, die Sätze, die für mich bestehen, lerne ich nicht ausdrücklich, aber ich kann sie nachträglich finden. Solche Überzeugungen und Meinungen erklärt Wittgenstein einmal als ein Flussbett, in dem die anderen Überzeugungen fließen. und das sich im Laufe der Zeit verschieben oder versanden kann. Zum Teil besteht dieses Flussbett aus hartem Gestein, das wenig Veränderung unterliegt, zum Teil aus Sand, die hier und dort weggeschwemmt wird. Regeln, die das große Spiel der Interpretation betreffen, mögen solchen harten Gestein entsprechen, während Regen bloß kulturelle Natur oder Regen bloß kulturell bedingte Sprachspiele eher variabel sind. Es handelt im Endeffekt um gewisse Regelmäßigkeiten, die meistens, zumeist da sind, gelten. Sperber spricht in diesem Zusammenhang auch von semipropositionalen Überzeugungen oder kulturellen Überzeugungen. Sie enthalten Elementen, deren begrifflicher Gehalt nicht eindeutig bestimmt ist. Sie sind vage, partiell inkonsistent. Diese Haltung beschränkt sich nicht nur auf sogenannte magische Überzeugungen, sondern es spricht auch der typischen Einstellung des Laien bezüglich zum Beispiel bestimmter Phänomene wie Elektrizität. Dieses vage, partiell inkonsistentes Wissen bereitet kein Problem, solange die Situationen, in denen solche Überzeugungen angewendet werden, keine praktische operative Schwierigkeiten aufzwingen. Solche Überzeugungen zeigen sich in praktischen Handeln. Und solange die Praxis funktioniert, gibt es keinen Grund, theoretische Vollständigkeit der Interpretation zu fordern. Also das implizite Hintergrundwissen hat sowohl als eine theoretische als auch und manchmal vor allem eine praktische Komponente. Etwas über die Methodologie des Verstehens. Bis jetzt habe ich versucht, umzureißen, sozusagen den Rahmen des Verstehens, wie das zu entnehmen ist aus der heutigen philosophischen Diskussion über Interpretationsprinzipien. Und ich habe versucht zu betonen, dass die Kommunikation selbst, dass das Gespräch selbst eine zentrale Rolle spielt. In der Tat betont Davidson die Zentralität des Dialogs im Sinne Sokrates. Gadamer selbst sieht in der Logik von Frage und Antwort, im Gespräch die eigentliche Methode des Interpretierens. Auch wenn er im Gefolge von Heidegger den Eigensinn der propositionalen Struktur des Aussagesatzes verkennt. Wenn der Vorschlag von Davidson, nämlich der Übergang von fürwahr gehalten Sätze zur Angabe der Wahrheitsbedingungen den Sätzen des Sprechens einen Weg darstellt, in den hermeneutischen Zirkel einzudringen, fehlt meines Erachtens bei diesen Autoren die Spezifizierung des Wie, der Modalitäten, durch die sich ein Dialog vollzieht. In diesem Zusammenhang scheint mir ein Rekurs auf Aristoteles von Bedeutung. Der Bezug auf Aristoteles sollte nicht verwunden. Auf ihn beziehen sich sowohl die hermeneutische Tradition, die kontinentale hermeneutische Tradition, als auch die sprachanalytische Philosophie. Aristoteles nimmt das von Sokrates eingeführte dialogische Prinzip uneingeschränkt ernst. Dass nur der geäußerte Satz als wahr gelten kann, und nur solche Handlungsregeln als begründet und daher als verbindlich anerkannt werden können, die im argumentativen Dialog verteidigt werden können und die sich durch solche argumentative Prüfung als begründet erweisen. Es gilt sozusagen die Autorität des besseren Arguments. Die von Aristoteles eingeführte dialektische Methode, die er in der Tobik entwickelt, betont den Handlungscharakter, den dynamisch-pragmatischen, aus Pragma der Sache gemäß, Aspekt der Sprache und interpretiert das Denken als Funktion intersubjektiver Kommunikation. Ich werde sehr kurz schildern, was Dialektik in diesem Zusammenhang heißt. Die Dialektik ist eine Methode, mittels der wir über jedes vorgelegte Problem ex endoxon argumentieren können. Dabei sind die Endoxa, trotz der später üblichen Übersetzungen als Wahrscheinliches, als die hinreichend glaubwürdigen Ansichten, Meinungen, Überzeugungen zu verstehen, welche allen oder den meisten oder den Weisen, den Sachkundigen, richtig erscheinen. Also, was Aristoteles von Endoxa sagt, das entspricht, was wir von feste Überzeugungen sagen. Und wir behalten, dass die primäre Bedeutung von Doxa Erwartung ist, das können wir einen Zusammenhang aufstellen zwischen dem, was Aristoteles sagt über die dialektische Methode und was bis jetzt versucht habe zu schildern. Erwartungen sind auch, was wir von den anderen erwarten, dass er als wahr hält. Was ich jetzt hervorheben möchte, ist auch eine so konzipierte dialektische Methode, die Mittel sozusagen zur Verfügung stellt, um weiter sozusagen im Gespräch kommen zu können. Zu den vier Arten von Hilfsmitteln zur Gewinnung eines Argumentes und der dazu notwendigen Begriffe und Sätzen gehören die Ermittlung der Sätze, die Unterscheidungen der mannigfachen Bedeutung der Wörter, das Auffinden der Unterschiede der Dinge, die Prüfung ihrer Übereinstimmung. Die genuine Leistung der Dialektik in diesem Sinne besteht darin, über jedes vorliegende Problem aus wahr scheinenden Sätzen Schlüsse zu ziehen, also argumentieren, deren Geltungsanspruch eben darauf gründet, dass die von allen oder den meisten für wahr gehalten werden. Die Leistung der Dialektik besteht zudem darin, und dies scheint mir sehr wichtig für unsere Problematik zu sein, dass sie auf der Basis des Miteinander, Gegeneinander Argumentierens hinsichtlich entgegengesetzter Geltungsansprüche die Wahrheit finden. Und darüber hinaus, und das scheint ja noch wichtiger für unsere Problematik zu sein, zu Prinzipien führen kann. Mittel der Dialektik können wir zum Beispiel Indizien ausfindig machen von geeigneten Interpretationshypothesen, vor allem in Bezug auf einen Gesprächspartner, der prima facie unserer Kultur nicht angehört. Also die Dialektik hat auch die Funktion, eben Indizien ausfindig zu machen, Interpretationshypothesen zu suchen. Und die dialektische Methode vollzieht sich ausschließlich im argumentativ-kommunikativen Dialog. Der Dialektiker muss bei der dialektischen Prüfung von geäußerten Sätzen stets seine Argumentationspartner einbeziehen und sich auf diese einstellen. Sowohl der Vorgang der Prüfung als auch deren Resultat bleiben an das Gespräch gebunden. Und nur solche Sätze darf man als wahrheitswürdig ansehen, gegen die kein Widerspruch erhoben wird. Also argumentieren, auch argumentieren, in einer interkulturellen Perspektive kann man als einen Prozess des Forschens und des Lernens betrachten. Dies lässt sich nicht in einer situationsinvarianten Superregel oder Supermethode fixieren. Es muss vielmehr im argumentativen Dialog immer wieder neu und bezogen auf unsere situative Erfahrungen erläutert und eingelöst werden. In diesem Sinne kann Universalität verstanden werden, als was unsere perspektivisch und historisch relative Pluralität von Praxen, Lebensformen durchzieht. Und das können wir feststellen nur retrospektiv, als Resultat der gelungenen Kommunikation, wofür aber es keine Garantie gibt. Dieser Prozesscharakter des, so etwas kantisch gesprochen, zetetischen Argumentationsverfahren ist, wie ich oben ganz am Anfang meine Überlegungen angedeutet habe, eine Leistung des Subjektes. Das Subjekt, wir alle also, sind Interpreten in einem zweifelnden Sinne. Jeder von uns interpretiert seine eigene Denktradition und Kultur im Sinne einer personalen Ausarbeitung von deren Grundzügen. Dadurch werden wir Akteure, Darsteller von uns selbst in und bei der Suche und in der Artikulation unserer eigenen Identität, die vielfältiger ist als jegliche Vorstellung, Repräsentation von ihr seitens der anderen. Und wir sind wechselseitig die anderen. Das heißt, dass die verschiedenen Perspektiven und Möglichkeiten des in der Welt Seins, die die Personen in der Sprache zum Ausdruck bringen, weder kontrafaktisch noch projektiv zu antizipieren sind. Und das gilt meines Erachtens auch für Kulturen und Traditionen, die ja komplexe, nicht insuläre Kommunikationsnetze sind, wie Charles Taylor treffend gesagt hat, deren Akteuren eben Personen sind. Sonst laufen wir Gefahr, die Details, gerade diejenige, die uns scheinbar unbedeutend sind, aber weil wir sie immer vor Augen haben, aus der Sicht zu verlieren. Die Details, in denen oft die Ansätze einer möglichen Horizontverschmelzung stecken. Danke.